Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu eurem wöchentlichen Brettspiel-Podcast Lieblingsgegner. Ich sitze wie immer gegenüber von der Simone.
Und ich sitze gegenüber vom Simon.
Hallo, das ist doch...
Die dümmste Begrüßung überhaupt eigentlich.
Es hat sich auch so eingebürgert irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie das passieren
konnte. Ich denke auch jedes Mal, eigentlich müsste man das doch irgendwie anders noch sagen können.
Wenn ihr andere Begrüßungsvorschläge habt, dürft ihr uns die gerne schreiben über Instagram oder Mail. Link ist in der Folgenbeschreibung. Heute gibt es ganz, ganz tolle Spiele.
Ich muss sagen, es ist heute sehr seltsam, weil ich sitze dir zwar gegenüber, aber ich kann dich heute so schlecht sehen, weil die Sonne hinter dir eben so geschienen hat. Ich konnte gar nicht mehr gucken.
Es hat dich angestrahlt wie ein Spotlight.
Also das war ganz, ganz schlimm.
Ja, ich habe es gesehen. Du hast die Augen auch zu.
Wir nehmen heute zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit unseren Podcast auf.
Ja, genau. Damit ich nachher noch eine Runde Blood on the Clock Tower online spielen kann.
Und wir können noch Pokémon spielen.
Ja, definitiv. Da sind wir auch gerade wieder dabei.
Genau, ja.
Ja, aber wir haben heute drei sehr unterschiedliche Spiele mitgebracht, über die wir heute sprechen wollen. Und die sind auf ihre eigene Art und Weise alle wirklich einzigartig.
Die sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ich glaube, die haben tatsächlich 0,0 Gemeinsamkeiten, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Doch, man könnte eine Gemeinsamkeit spinnen.
Alle haben auf jeden Fall ein I im Namen.
Sind alles Brettspiele.
Sind auch alles Brettspiele, so sieht's aus.
Nein, das eine ist ein Koop-Spiel und bei dem anderen kann es passieren, dass Leute Koop spielen.
Das stimmt und bei dem anderen nicht.
Und bei dem anderen auf gar keinen Fall.
Wir fangen doch mal an mit einem Überraschungshit für mich. Und ich glaube, dich hat es auch in der ersten Partie direkt gecatcht. Wir reden noch von der Partie am Wochenende. Ich habe es aber beim Spieletreff schon ein paar Mal vorher gespielt.
Genau, beim Spielewochenende. Das sind wir euch nämlich auch noch schuldig.
Genau. Und zwar geht es um 23 Knives. Das Ganze ist von Tyler J. Brown designed und bei Play2Z Games erschienen. Ein Spiel für drei bis acht Personen, 30 bis 60 Minuten Spielzeit und ist ein Social Deduction Spiel im alten Rom, könnte man sagen. Denn es geht thematisch darum, ob Caesar ermordet wird oder nicht. Deshalb auch 23 Messer quasi als Titel, denn wir spielen alle eine Persönlichkeit, die auch zumindest zum großen Teil in dem Spiel historische Bewandtnis hatte, also die entweder irgendwie bewiesen wurde oder die irgendwo ran angelehnt ist. Und wir werden in dem Spiel entweder es schaffen, zusammen Caesar zu ermorden, indem 23 Messer auf einen Stapel gelegt werden, oder nicht. Und das ist eigentlich schon das Spiel.
Und wir haben alle unterschiedliche Interessen.
Genau.
Es gibt die, die
Loyalisten,
die möchten, dass Caesar am Leben bleibt.
Dafür spielen sie möglichst viele Tauben.
Genau,
auf diesen
und
Stapel.
Die heben Messer auf, sodass bei der Auswertung am Ende möglichst nicht 23 Messer im Stapel liegen. Dann gibt es die heißen die Liberalisten?
Ja.
Ja.
Ne? Die wollen Rom befreien.
Genau, und die wollen Caesar umbringen und wollen eben 23 Messer am Stapel haben. Und dann gibt es noch die dritte Fraktion, das sind die Opportunisten. Denen ist es eigentlich relativ egal, was mit Caesar passiert. Die wollen eigentlich nur, ich sag mal, die Mehrheit umstimmen.
Ja.
Das heißt, wenn 23 Messer im Stapel liegen, dann wollen die nach der Auswertung nochmal Karten reinspielen und dafür sorgen, dass Caesar doch nicht stirbt. Beziehungsweise, wenn weniger als 23 Messer da sind, dann denken die sich, ne, das finde ich aber jetzt schlecht, ich will, dass er doch stirbt. Und wollen eben quasi das Endergebnis, das Resultat einmal ins Gegenteil umswingen.
Genau, und das Interessante ist, es werden eigentlich nur zwei Kartenarten in diesen Stapel reingespielt. Messer, die gibt es im Wert von 1 bis 5, und Tauben, die gibt es im Wert von 1 bis 3. Die Tauben haben aber einen Minuswert und die gleichen quasi wieder Messer dann aus. Und während des Spiels spielen wir die Karten entweder offen oder auch verdeckt in die Mitte. Und wenn die Mitte gefüllt wird, dann kommt die, werden die Karten quasi zusammen auf den großen Stapel getan und es geht in die nächste Phase. Darüber wird irgendwann auch das Spielende ausgelöst. Und das ist so eine der Hauptmechanismen. Und ansonsten ist es eine Art Worker Placement, wo wir unseren Worker einfach von einem Feld zum anderen bewegen. Wir müssen uns auch bewegen und ziehen Karten, können ein bisschen was vielleicht manipulieren, können andere Karten hinzuweisen. Es ist relativ simpel.
Genau, denn das ist eigentlich so, es gibt diese zweite große Hauptmechanik im Spiel und das ist nämlich die Frage, wie bestimme ich denn überhaupt, zu welcher Fraktion ich gehöre? Und ich bekomme am Anfang des Spiels, bekomme ich glaube ich zwei Persönlichkeiten ausgeteilt und suche mir eine aus. Und die ist dann, hat dann auch Symbole abgebildet, die dann anzeigt, ob ich gut oder böse bin quasi. Und hat noch einen speziellen Effekt, wenn ich mich aufdecke und kann dann irgendeine Sonderfähigkeit nutzen. Und im Verlauf des Spiels kann ich aber anderen und mir selber noch weitere Fraktionskarten sozusagen hinlegen, die Symbole dazugeben. Und wenn ich mehr böse Symbole habe, bin ich böse. Wenn ich mehr gute Symbole habe, bin ich gut. Wenn ich gleich viel habe, dann bin ich Opportunist. Und das ist die zweite große Mechanik, dass ich natürlich eben immer wieder gucken muss, wer bin ich denn? Meine Zugehörigkeit,
wer bin ich denn?
Das sind hohe philosophische Fragen. Meine Zugehörigkeit kann sich während des Spiels auch ändern. Entweder weil ich das möchte oder weil jemand anders mir da irgendeinen Quatsch hinlegt. Und es ist natürlich auch wichtig zu erfassen, was sind denn die anderen? Denn die Karten mit der Fraktionszugehörigkeit, die können auch teilweise aufgedeckt werden. Und dann muss ich natürlich ein bisschen spekulieren. Was denke ich denn, was hat der andere da für Karten liegen?
Ja, und vor allen Dingen muss ich auch vielleicht darauf achten, was machen die anderen denn jetzt eigentlich? Ja. Was spielen sie so für offene Karten rein? Und eins der nächsten großen spannenden Systeme in dem Spiel sind die Abstimmungen, die alle drei Runden triggern. Und da zumindest im Spiel zu viert. Und da ist es so, dass wir zwei Ereignisse aufdecken und danach stimmen wir alle zusammen ab. Ja, und zwar nehmen wir einen Token verdeckt in die Hand und haben entweder die schwarze oder die rote Seite nachher offen und die Mehrheit entscheidet quasi, welches der Ereignisse auftritt. Da können sowas, kann sowas sein, was uns beim Social Deduction Teil hilft, wie zum Beispiel alle Loyalisten dürfen in der Nacht die Augen öffnen quasi. Da kann aber auch sowas sein, wie alle Karten, die in die Mitte gespielt werden, müssen offen gespielt werden. Da kann
so
ganz,
ganz
viele
klassische
Sachen. So
genau.
Ganz klassische, aber die schon sehr viel Impact aufs Spiel haben. Vor allen Dingen, weil einige dieser Karten auch das Spielende schneller machen können. Und die sind tatsächlich auch super thematisch. Generell kann man sagen, das Spiel ist wirklich erstaunlich thematisch, weil sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, an ganz vielen Stellen historische Kontexte einzubauen. Auf den Ereigniskarten gibt es immer oben auch so einen kleinen Geschichtsfakt, quasi wie zum Beispiel Cäsar leidet an Epilepsie. War jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber es wird immer sehr ausgeführt. Und auch auf den Karten, die wir haben, also die Persönlichkeiten, steht auch immer kurz auch drauf, wer waren wir eigentlich, beziehungsweise man kann sehr viel nachlesen, ja. Und es gibt sogar ein kleines Register hinten in der Anleitung, wenn man sich für das Thema interessiert, wo man denn nachschauen könnte. Und in der Anleitung erklären sie auch viele mechanische Sachen mit der Historie. Und das finde ich wirklich herausragend gemacht. Ich bin natürlich in der Materie gar nicht so stark drin, finde es aber beeindruckend und es macht mir auch Spaß, das Spiel irgendwie so ein bisschen thematisch zu spielen. Ja, es ist überhaupt gar kein Muss, aber es ist ganz cool. Und dieses Hin und Her, wer ist man jetzt eigentlich, zu wem gehöre ich und wie spiele ich am besten, das macht schon nachher einen richtigen Spielreiz aus.
Eine Mechanik haben wir tatsächlich in unserem Spiel gar nicht genutzt. Das ist die, dass man natürlich auch einen Spieler umbringen kann.
Das habe ich tatsächlich in den Partien vorher, haben wir das sehr häufig genutzt. Ja.
Das ist bei uns gar nicht passiert und damit kriegt der quasi einfach eine neue Rolle. Also der Spieler ist jetzt nicht raus, aber seine Figur ist raus und dadurch
und
kann sich auch seine Zugehörigkeit wieder ändern. Ja, und wir hatten, also ich finde, unsere Runde wurde tatsächlich am Ende sehr, sehr lustig.
Ja.
Denn wir hatten, also ich war, ich glaube, es war für euch klar, dass ich gut bin,
ja,
oder?
Ja, das war mir
das
klar.
Das war richtig offensichtlich. Ja. Und ich dachte, ihr anderen drei, ihr seid alle offensichtlich böse, weil ihr alle so gespielt habt.
Ja.
Und dann gab es als allerletztes Event, das auch automatisch das Spielende ausgelöst hat, eine Karte, dass wir alle die Augen schließen müssen und alle Bösen dürfen die Augen öffnen. Und ich war mir ziemlich sicher.
Was heißt böse? Jetzt
ja, alle,
framest du hier.
Alle Liberalen dürfen die Augen, also die wollen, dass Cäsar stirbt, die dürfen die Augen öffnen. So, und ich war mir sicher, okay, ich sitze hier, ich habe die Augen zu, die drei gucken sich da an, gackern sich da einen ab. Und dann war es irgendwie ganz, ganz seltsam. Und ich habe irgendwie nicht verstanden, was los ist. Und dann haben wir das Spielende ausgelöst, haben gezählt, haben gesehen, es reicht nicht. Es sind weniger als 23 Messer. Und dann stellte sich heraus, der Simon und der eine Mitspieler, die sind gar nicht böse, sondern die sind Opportunisten. Und nur der dritte Mitspieler, der ist eigentlich der Liberale, der hat also auch gedacht, dass ihr beide böse seid.
Was heißt böse jetzt? Hast du es schon wieder rausgelöst?
Ja, ich sag's immer böse, sorry. hat auch gedacht, ihr seid Liberale, hat wahrscheinlich fest damit gerechnet, dass er euch auch sieht in der Nacht, dass er die Augen offen hat und war dann plötzlich der Einzige
und hat allein in die Gegend rumgeguckt.
Hat allein in der Gegend rumgeguckt.
Und hat gemerkt, scheiße, ich habe das Spiel verloren.
Und ihr beide habt auch verloren, weil ihr es nicht geschafft habt, Cäsar umzubringen. Also das war wirklich eine kuriose Runde. Ich dachte echt, ich habe jetzt sowas von verloren, habe plötzlich gewonnen. Und ich fand es wirklich lustig. Also es war ein sehr, sehr cooles Spiel, ein cooles Erlebnis auf jeden Fall.
Es hat halt auch super da reingepasst. Ne? Wir haben unter einer Stunde in der Erstpartie gespielt. Es war so am Sonntagnachmittag und wir waren auch schon alle ein bisschen groggy. Aber das funktioniert trotzdem ganz gut. Der generelle Gameflow ist relativ flüssig, weil man einfach nur von einem Ort zum anderen geht, Karten zieht, jemand anderen auch vielleicht Karten geht. Manchmal ist es auch attraktiv, sich zu einem Ort zu bewegen, wo jemand anders steht, weil man ihm dann eine Karte zuschustern kann.
Ja, ja.
Eine Sache, die in der Partie überhaupt gar nicht groß Relevanz hat, waren die Charaktere, weil die extrem stark sein können.
Aber ich fand meinen nicht so stark für die Runde.
Ja, mag sein. Aber klar, wenn man dann sich offenlegt, wissen die anderen ja, in welche Richtung es geht. Ich habe das relativ zügig gemacht, weil ich hatte drei rote Icons drauf. Also haben alle anderen gedacht, ich bin Safe-Liberalist. Und alle haben mir die ganze Zeit die Karten für den Loyalisten zugeschustert, sodass das für mich easy war, Opportunist zu sein.
Ja.
Und ich hatte aber eine sehr starke Fähigkeit. Ich durfte immer, wenn jemand eine Karte in die Mitte spielt, auch noch eine Karte auf den Stapel schon legen. Das war extrem stark. Und mich hat aber keiner mehr eliminiert. Irgendwie.
Ja, irgendwie. Ich hatte es ja angestoßen. Ich habe gesagt, hey, wollen wir nicht mal den Simon mal eliminieren? Und dann wollte aber irgendwie keiner so richtig mitmachen.
Ich
deswegen
kann ja auch sagen, warum
ich ja das
nicht?
Gefühl, dass die anderen, die sind auf keinen Fall auf meiner Seite.
Ja, genau. Und so war es ja auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Und man muss dazu sagen, man gewinnt als Opportunisten zusammen und ansonsten gewinnt aber nur eine Person, nämlich die entweder am liberalistesten ist, wie nennt man das?
Das klingt irgendwie seltsam, am liberalsten.
Oder die am meisten Loyalist ist, also die am meisten von den Icons haben. Und da gibt es dann halt auch nochmal eine Konkurrenz.
Ja.
Ja, ist ein bisschen schade, weil die Charaktere bringen extrem crazy Fähigkeiten teilweise mit. Und teilweise war es auch so in den Spielen, die ich vorher hatte, dass die Person sich aufgedeckt hat, die Fähigkeit zweimal genutzt hat. Wir gemerkt haben, das ist viel zu stark. Wir eliminieren ihn einfach sofort. Er kriegt wieder eine neue Karte. Und das ist so witzig.
Ja.
Das Spiel funktioniert extrem gut zu dritt. Das ist total interessant. Wir haben es jetzt ja zu viert gespielt am Wochenende. Ich würde sagen, es hat sogar noch schlechter funktioniert als zu dritt, weil man dann ja auch immer wieder auch einen Unentschieden bei der Abstimmung hat und dann gewinnt die Abstimmung quasi die Person, die Abstimmung ausruft.
Ja, stimmt.
Ausruft,
das, das fand ich tatsächlich ein bisschen doof.
Das ist ein bisschen schade. Also eher dann in ungeraten Spielzahlen.
Ja, ja.
Boardgame Geek sagt am besten zu fünft. Ich hätte super gerne zu fünft gespielt. Leider hat sich keine Person gefunden. Aber zu dritt funktioniert es auch extrem gut.
Also ich würde es auf jeden Fall gerne nochmal spielen.
Ja.
Auch gerade, um noch diese anderen Bestandteile ein bisschen mehr zu entdecken. Also die Fähigkeiten zu nutzen, jemanden zu eliminieren. War halt dann eben quasi nicht das vollständige Spiel, was wir sozusagen freiwillig gespielt haben. Also ich habe den Rest halt noch nicht kennengelernt. Aber das, was wir gespielt haben, hat mir gut gefallen.
Ich glaube, das kann auch schnell überfordern am Anfang, weil die Charaktere eben dann doch sehr unterschiedlich stark sind. Und man ist ja schon mit dem Moment überfordert, dass man die ganze Zeit überlegen muss, was nehme ich denn jetzt eigentlich für welche Karten und spiele ich jetzt offen Loyalist oder eben nicht? Oder wie mache ich das, ja?
Ja.
Und da
ja.
gibt es viel zu entscheiden und es ist gar nicht so schlimm, auch jemanden offen zu zeigen, ey, ich spiele jetzt eigentlich gerade voll auf Liberalist. Ist überhaupt gar kein Problem in dem Spiel. Die anderen wissen das, die anderen können damit rechnen, aber in dem Spiel kann sich alles Mögliche wenden noch. Und für die Spielzeit gibt mir das enorm viel Spieltiefe und es steigt für mich auch mit jeder Partie nach oben. Erstaunlich, dass es, wie gesagt, zu dritt so gut funktioniert hat. Es liegt einfach daran, dass man diese Flexibilität in den Rollen hat und man bis zum Ende ja auch noch sich umentscheiden kann, auf welcher Seite man vielleicht steht. Ich habe auch mit allen Sachen jetzt schon gewonnen oder verloren. Also ich habe auch als Opportunist schon gewonnen, ich habe als Loyalist gewonnen, als Liberalist. Oder ich habe jemanden gesehen, der damit gewonnen hat. Ich habe es nicht genau getrackt. Aber es funktioniert alles. Es war in der Partie jetzt so, es waren viel zu wenig Messer drin. Viel zu wenig.
Und ich dachte, ihr habt halt wahrscheinlich alle sehr seltsam reingespielt.
Ja, aber also ich habe auch schon...
Weil ihr ja als Opportunisten dann...
Genau, du darfst nicht dann zu lange blöffen und sagen, ey, ich spiele hier aber offen auch noch eine Taube rein und so. Das darfst du auch nicht machen, weil das... Ja, kostet dich wieder ein Messer.
Und gerade als Opportunist, du willst ja, dass es nicht, also du willst ja, dass es möglichst nah an der 23 ist. Also
ja,
im Idealfall genau 23, damit du es leicht runterkriegen kannst, oder 22, damit du es leicht hochkriegen kannst. Deswegen macht das ja auch als Opportunist gar keinen Sinn, nur noch Messer reinzuschmeißen, weil nachher bist du dabei bei 30 und hast keine Möglichkeit mehr, das runterzukriegen.
Ja,
deswegen,
absolut.
Aber ich glaube, und deswegen war es halt so seltsam, weil ich habe natürlich immer nur Tauben reingespielt.
Ja, generell, wie gesagt, ich habe alles gesehen. Ich habe viel zu viele Tauben gesehen, so wie in der Partie jetzt. Ich habe aber auch Sachen gesehen, wo ich mir die Tauben echt aufsparen musste als Opportunist, um zu gewinnen.
Mhm.
Man denkt so nach einer Partie, okay, krass, wie soll man denn die 23 Messer zusammenbekommen? Und in der nächsten Partie denkst du, okay, krass, wie soll man denn jetzt unter 23 Messer kommen? Das hängt schon sehr von der Gruppe ab. Das
ja,
ist
das
aber
glaub ich.
Auch der Gag vom Spiel. Für mich ist das ein absoluter Geheimtipp. Schaut euch das gerne an. Es braucht ein bisschen englischen Text. Man kann halt die Events übersetzen, problemlos. Die Charaktere muss man sich dann halt mit einer App vorher durchlesen,
weil die
viel Fähigkeiten haben.
Ich glaube, da waren wir auch einfach zu durch für.
Ja,
also
leider.
Um jetzt noch die ganzen Flufftexte da zu lesen.
Aber die machen extrem Spaß und ich mag das ja, ich habe das ja auch schon zu Flügelschlag und so gesagt, ich mag das, wenn Spiele mit ihrem Wissen so ein bisschen flexen und man während des Spiels auch theoretisch, man muss es ja nicht machen, ja, aber theoretisch auch was dazulernen kann. Und finde das beeindruckend, wie viel Recherche man dann irgendwie da wieder reinstecken kann. Das fand ich echt cool. Ja, 23 Knives wird definitiv weiter auf den Tisch kommen und bedient die Nische von Social Deduction für 3 bis 5 Personen hervorragend, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, gehen wir weiter zu einem weiteren sehr ungewöhnlichen Spiel. Und es geht weiter mit Splotter Spellen. Ja, also mit den Splotter Games, wie sie so schön heißen, weil es der niederländische Verlag ist. Und zwar geht es um Antiquity. Und ja, ihr habt viel über Indonesien jetzt gehört. Wir haben auch damals, glaube ich, schon über Bus gesprochen. Und ja, mich hat Indonesien jetzt leider in so einen kleinen, oder was heißt leider, völlig zu Recht in den Splotter-Fieber hineinversetzt. Denn ich bin auf der Suche nach den besten Splotter Games. Ja, und habe enorm viele von denen auch schon eingekauft, habe mittlerweile auch schon wieder eine Version von Roads and Boats verkauft, um mir die Special Edition zu holen, wo dann die Erweiterung schon drin ist, habe es aber netterweise auch jemandem am Brettspielwochenende übergeben und weiß das Spiel in guten Händen. Antiquity ist ein Spiel, wo man sagen muss, das ist ebenfalls eine sehr gemeine und ja auch durchaus mal bestrafende, wenig interaktive Geschichte von Splotterspellen. Worum geht's, Simone?
Ja, worum geht's um Antiquity? Wir bauen eine Stadt auf einem Abschnitt von einem Land und versuchen diese Stadt zu versorgen. Und vor allem, ganz wichtig in diesem Spiel, wir versuchen unsere Stadt einem Schutzpatron zu widmen, über die Kathedrale und damit unsere Siegbedingung zu bestimmen und die im Laufe des Spiels zu erfüllen. So, jetzt ist das Ding aber, dass ich würde sagen, das Land ist recht karg in diesem Spiel. Wir strugglen sehr mit Ressourcen und wir verschmutzen dabei das Land. Das heißt, wenn wir Holz fällen, dann wird dadurch so eine Wiese, eine Weide quasi, und das Holz ist dann weg. Und wenn wir jetzt auf der Weide, wenn wir da Schafe grasen lassen oder wenn wir Weizen anbauen, Oliven, Wein, alles Mögliche, wenn wir Fische aus dem Wasser fischen, dann verschmutzen wir diese Felder und danach sind die nicht mehr nutzbar. Die sind abgegrast, das Wasser ist leer gefischt, da gibt's nichts mehr. Und dann kommen da Verschmutzungsmarker hin.
Ja.
Und ja, so müssen wir in diesem Spiel eigentlich immer gucken, wo schöpfen wir die Ressourcen ab und wo weiten wir unsere Stadt aus über neue Städte oder über Gasthäuser, damit wir an neue Ressourcen rankommen. Und wir hinterlassen eigentlich so ein bisschen so ein Ödland hinter uns.
So könnte man das sagen, ja.
Also es ist kein super positives Spiel, würde ich mal sagen. Denn es ist halt wirklich ein, wir nutzen wirklich das Land und wir berauben es seiner Ressourcen und kommen dadurch selber in einen ziemlichen Struggle über den Verlauf des Spiels.
So können wir das gut zusammenfassen, genau. Das Spiel ist von Jeroen Domen und Joris Wiersinga. Die haben ja auch die anderen Splotter Games designt. Und das Ganze ist für 2 bis 4 Personen angegeben und mit einer Spieldauer von 120 bis 180 Minuten. Da kann ich zumindest ein bisschen Entwarnung geben. Wir haben tatsächlich nie so lange gespielt. Also, was ist das Besondere beim Spiel? Was Plotterspellen extrem gut kann, ist, ein komplexes Gesamtgerüst herunterzubrechen, so dass du in den Zügen eigentlich immer einen Ablauf hast, den du dir sehr gut einprägen kannst. Und das ist bei dem Spiel auch so. Du hast verschiedene Phasen und die sind teilweise auch sehr kurz. Also hast die Pollution-Phase, wo du zum Beispiel mehrere Verschmutzungsmarker auf dem Board platzieren musst. Du hast die Famine-Phase, wo du gucken musst, wie viel Nahrung hast du eigentlich und wie viele Gräber musst du platzieren für jeden Nahrungsmarker, den du irgendwie nicht hast, den du aber brauchst. Du hast eine Ausbreitungsphase beziehungsweise eine Phase, wo du auf dem Brett was machst. Du hast eine Phase für die Stadt. Es ist sehr übersichtlich. Ja, also du kommst sehr schnell in dieses Spiel rein. So, wo man aber nicht so gut reinkommt, ist in die Strategie. Denn das ist wieder extrem schwierig, würde ich
sagen.
Und
das Spiel ist knallhart. Du kannst, wenn du, du hast eigentlich, und das ist ein Kritikpunkt, den wir haben, über den haben wir ja heute schon gesprochen, als wir das nochmal gespielt haben. Du hast eigentlich nur, du hast sehr, sehr, sehr limitierte Möglichkeiten für deinen ersten Zug. Mhm. Und wenn du das nicht so machst, dann hast du dich eigentlich schon direkt selber beschnitten.
Ja.
Denn du musst an Holz kommen. Du musst als allererstes einen Holzfäller bauen.
Was ja auch realistisch ist. Ja. Wenn du eine Stadt aufbauen willst, brauchst du natürlich Holz.
Ja,
klar.
Genau. Aber das ist wirklich Pflicht. Wenn du das nicht machst und wenn du dein Holz für was anderes ausgibst und kein Holz mehr hast, dann kommst du in diesem Spiel nicht mehr an Holz. Und dann hast du verloren.
Dann hast du wirklich verloren.
Dann hast du wirklich verloren.
Also man kann sich jetzt ausmanövrieren.
Genau, du hast jetzt gegen Ende des Spiels kein Holz mehr gehabt und dann festgestellt, oh scheiße, ich kann ja gar keinen Holzfäller mehr bauen ohne Holz.
Ja.
Was ein bisschen absurd ist irgendwie. Aber da war es nicht so schlimm. Denn
ich hatte auch keinen Wald mehr, ehrlicherweise.
Es war kurz vor Ende. Aber du kannst dich in diesem Spiel wirklich selber ins Aus manövrieren. Und das muss man wissen, dass man da wirklich genau drüber nachdenken muss, zu welchem Zeitpunkt nutze ich meine Ressourcen für was.
Denn dieses Spiel kann richtig viel sein.
Genau, und es ist ja auch bei Nahrung zum Beispiel so, wenn du Weizen anbaust, dann brauchst du einen Weizen als Samen quasi.
Ja, genau.
Und wenn du dann aber vorher schon all deine Nahrung ausgegeben hast, dann kannst du keine weitere mehr generieren. Also das muss man wirklich beachten. Und du hast nur...
Ja, wobei, da würde ich sogar sagen, da hilft dir das Spiel, weil es gibt ja ein Gebäude, was man später bauen kann, wo du keinen Samen brauchst.
Ja, aber das ist sehr teuer. Das kostet 2 Steine. Ja. 2 Steine musst du auch erstmal haben.
Aber es ist möglich.
Es ist möglich. Aber wenn du keine Nahrung hast, dann kriegst du die ganze Zeit Gräber. Also es ist eine...
Es explodiert, wenn du Fehler machst.
Eine ziemlich harte Balance, finde
ja,
ich.
Ja, es explodiert also komplett, wenn du Fehler machst.
Genau.
Super schwierig. Ich finde, es ist schon eine Art Simulation wieder. Es erinnert so ein bisschen an diese uralten Aufbaustrategiespiele, wo man sagt, ich sende jetzt in dieser Runde irgendwie meinen Holzfäller raus, der grast das da so ein bisschen ab und solange der das macht, kriege ich jede Runde meine Ressourcen und danach kommt er wieder in meine Stadt zurück und ich kann ihn woanders hinschicken. Definitiv. Und das ist auch so eins der Kernelemente des Spiels. Was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Wenn du nicht mit deinen Ressourcen haushältst, kannst du dich komplett ins Aus manövrieren. Ich habe das mit dem Holz ehrlicherweise heute vercheckt und es war zum Glück nicht mehr relevant, weil wir in der vorletzten Runde waren. Aber wenn ich es jetzt nicht geschafft hätte, die Siegbedingungen zu erfüllen, dann wäre es vorbei gewesen für mich. Hätte ich es ja auch nicht mehr erfüllen können.
Ja.
Das kann passieren und dafür ist Splotter ja auch bekannt. Ne, sowas wie Food Chain Magnet oder auch Bus. Es gibt manche Moves, die bringen dich komplett ins Aus und dann kommst du auch nicht mehr zurück. Ja, das muss man wissen. So, uns ist das zum Glück bisher, also bis auf die Partie heute, wo es mir am Ende fast passiert wäre, ist es uns nicht passiert. Die Anleitung sagt aber auch ganz klar, du musst an Holz kommen. Schaut immer, dass ihr genug Holz habt. Das steht ja auch explizit da so drin, ne? Dass das schon auch ein Kernelement ist. Und es bietet auch einen Modus, dass du zum Beispiel erstmal ohne Verschmutzung spielst. Weil das ist etwas, das kann auch extrem explodieren.
Ja, und das Fiese ist ja, es entsteht ja nicht nur durch den Abbau Verschmutzung, sondern deine Stadt erzeugt ja auch Verschmutzung.
Du genau.
Musst jede Runde musst du weitere Verschmutzung einfach platzieren, solange du keine Deponie hast. Und das kann ganz schön fies werden. Interessant ist auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man sich seine Siegbedingungen ja selber aussucht.
Das ist super gut, der Mechanismus,
und, diese verschiedenen Siegbedingungen gehen auch immer mit einer Spezialfähigkeit einher. Ich hatte jetzt heute zum Beispiel die Bedingung, dass ich von jeder Nahrung und von jedem Luxusgut jeweils 3 brauche. Dafür kann ich aber auch unendlich viel in meiner Kathedrale lagern. Und sonst muss man dazu wissen, Lager muss man extra bauen. Und alles, was man nicht einlagern kann oder ausgegeben hat in seiner Runde, das verfällt. Deswegen ist das natürlich super, super stark. Du hattest, dass
ich hatte heute, dass ich, wenn ich Häuser baue oder dass ich alle Häuser gebaut haben muss, gibt glaube ich 20 Stück.
Genau, und die bringen dir auch Worker.
Die bringen mir die Worker, die ich dann auch wieder nach draußen schicken kann mit den Karren, genau. Und immer wenn ich ein Haus baue, kann ich noch eins, was eine kleinere Nummer hat, also weniger Kosten hat als das, was ich baue, kostenlos bauen. Was mich quasi also auch wieder näher an das Ziel bringt. Also die Ziele, die wir haben, sind verknüpft mit der Fähigkeit, die wir bekommen.
Genau.
Ja,
ja, ich glaube, es gibt, was gibt es denn noch?
Es gibt noch was, was auf Area Control ein bisschen geht.
Ah, ich glaube, ich hatte bei der ersten Partie, habe ich doch erst das mit den Häusern versucht und dann umgeswitcht auf, dass ich jedes Gebäude mindestens einmal gebaut habe.
Ja,
muss.
Und damit hast du, glaube ich, sogar gewonnen
gehabt.
Ja, ne? Genau, also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und das Schöne bei dem Spiel ist, du kannst nochmal dich flexibel umentscheiden.
Mit einem speziellen Gebäude.
Genau.
Ja, und die Gebäude, da ist halt das Problem, wir sind beschränkt in unserem Bauplatz. Deswegen müssen wir neue Städte eröffnen, in denen wir die Gebäude unterbringen können. Also es ist ziemlich viel, was man in dem Spiel beachten muss.
Also man kann es so ein bisschen auch zusammenfassen. Ich weiß nicht, wer schon mal Anno gespielt hat und dann irgendwie ein Problem gerade zu bewältigen hat. Wie zum Beispiel... Ich habe gerade viel zu wenig Nahrung. Oh Mist. Bedeutet in den nächsten Minuten, ich muss auf jeden Fall da eine neue Nahrungsproduktionskette aufbauen. Ich habe jetzt gerade wieder Anno 1503 einmal durchgespielt. Nostalgie kickt immer rein. Ich spiele es immer mindestens einmal im Jahr nochmal bis zur höchsten Bevölkerungsstufe. Ich habe da immer Spaß dran. Und ich merke, Mist, oh, meine Bevölkerung hat keine Nahrung mehr. Was mache ich? Ich baue nochmal ein neues Weizenfeld an, dann, weiß ich nicht, eine Mühle. Und dann noch die Bäckerei, das mache ich zweimal. Okay, Problem gelöst. Wo ist das nächste Problem? Und so fühlt sich das Spiel ein bisschen an, aber in fieser. Ne? Also
auf
das
jeden
Spiel
Fall.
Haut dir das eher vom Latz, wenn du ein Problem hast. Und heute beispielsweise hatte ich noch nie in dem Ausmaß, war das Problem, dass ich viel zu wenig Nahrung hatte, weil ich ja immer mehr Häuser gebaut habe und dafür die Nahrung brauchte, die ich auch angebaut hatte. Und dadurch musste ich unfassbar viele Gräber plötzlich platzieren. Das hatte ich vorher noch nie, das Problem. Das Schöne ist, das Spiel bietet dir immer wieder eine Lösung für deine Probleme an. Wie auch bei Anno die Lösung wäre, okay, dann baue ich jetzt eine neue Produktionskette auf, so ist es hier. Okay, Simon, du musst auf jeden Fall in den nächsten paar Zügen ein Hospital bauen. Wenn du ein Hospital baust, darfst du jede Runde, wenn du es aktivierst, 5 Gräber aus deiner Stadt wieder entfernen. Und so habe ich es stabilisiert bekommen. Und ich finde das total krass, dass jedes Gebäude irgendwie seine Vorteile hat, man aber nicht alle direkt bauen kann. Du willst eigentlich sofort alles haben, aber du musst dich konzentrieren auf eine Sache. Das macht es enorm schwer und manchmal auch etwas unbelohnend. Vielleicht ist das auch so das Gefühl, was bei dir ja auch hängen geblieben ist. Es ist fordernd. Ich finde das gut, aber das ist kein Spiel für jederzeit. So, ich muss da Bock drauf haben. Ich finde das insgesamt eine sehr schöne, runde Idee, aber sehe auch trotzdem ein, dass ich jetzt zum Beispiel nach den Partien, die wir hatten, wir haben jetzt 3 Partien gespielt, ich jetzt auch wieder denke, ja, okay, ich würde jetzt auch erstmal wieder ein paar Wochen Pause machen, ne?
Ja, ich finde auch, ich finde es ziemlich knackig, sehr, sehr unbelohnend und einfach auch, also man hat halt wirklich die ganze Zeit nur Probleme in diesem Spiel. Ja. Es gibt keinen Punkt, wo man denkt, boah, jetzt läuft's eigentlich richtig gut.
Doch ganz kurz vor Ende,
ganz kurz vor Ende vielleicht.
Ja, ja, wenn du
aber
so
auch
das
nur,
Ziel
weil man
im
dann,
Blick hast.
Genau, aber auch nur, weil man dann weiß, okay, in einer oder zwei Runden ist es vorbei. Ich werde jetzt zumindest nicht von der Verschmutzung komplett eingekesselt werden oder alles voller Gräber haben. Sofern du das weißt, dann ist es wieder entspannt. Aber sonst, du hast immer ein Problem. Du hast immer am Anfang das Problem, scheiße, wenn ich hier die Verschmutzung platziere, dann kann ich da nichts abbauen. Wenn ich jetzt das Holz aber nicht diese Runde einbaue, dann habe ich nächste Runde kein Holz mehr. Eigentlich brauche ich aber viel mehr Holz auf einmal. Scheiße, wenn ich da jetzt eine neue Stadt baue, dann habe ich keine Steine mehr. Dann muss ich aber erstmal ein Gasthaus bauen, damit ich an ein neues Gebirgsgebiet komme. Aber wenn der Simon da schon Gold abbaut, dann darf ich da auch nur noch Gold abbauen. Also irgendwie ist man ist nur in Problemen gefangen und in der Problemlösung. Und ich finde das wirklich sehr, sehr unentspannend, dieses Spiel.
Ja, kann ich so unterschreiben. Es ist kein entspanntes Spiel,
und
ja.
Ich finde, es ist von der Stimmung her halt auch dann sehr, sehr einschränkend und belastend.
Mhm.
Für mich persönlich. Deswegen
ist es,
muss ich sagen,
ja,
finde ich andere Spiele, zum Beispiel das Roads and Boats,
sprechen wir demnächst drüber,
ein bisschen schöner. Weil auch das kann fies sein und ist auch fies, weil du hast mir beim letzten Mal zum Beispiel meine Gänse geklaut.
Mhm.
Aber da kann man sich auch weniger ins Aus manövrieren. Bei der allerersten Partie wäre es fast passiert. Da habe ich dann aber gesagt, Simon, wenn du dir das jetzt nicht holst, dann hast du gar keine Möglichkeit mehr.
Ja, ja.
Aber das war auch ein Learning. Aber es ist ein bisschen entspannter und ein bisschen flexibler.
Bei den Spielen ist es auch unfassbar wichtig, dass man entspannte Mitspieler und Mitspielerinnen hat, die einfach sagen, okay, ja, ich sehe, du machst da gerade einen Fehler, lass das mal. Weil sonst ist die Partie halt um. Ne?
Aber ich finde, so sind wir ja auch nicht.
Nein,
da, also klar würde ich dann davon profitieren, weil dann ist ja klar, dass ich es gewinne quasi. Aber
es geht
dann
um
haben
eine
wir
spannende
ja,
Partie.
Aber dann haben wir ja keinen Spaß. Wenn ich jetzt sehe, du machst da offensichtlich was dir für die nächsten 10 Runden das komplette Spiel versaut, dann hast du ja selber keinen Spaß dran.
Ja, definitiv. So habe ich auch Indonesien erklärt.
Und dann bist du so sauer die ganze Zeit, dass ich dann auch keinen Spaß dran habe oder so. Da hat ja keiner was von.
Nee. Man kann auf jeden Fall sagen, die erste Partie war mit ziemlichem Abstand, würde ich sagen. Also da hast du mit deutlichem Abstand gewonnen. In der zweiten Partie war es ein Zugunterschied. Du hättest in der nächsten Runde gewonnen.
Ja.
Und heute war es sogar so, dass wir in der gleichen Runde, also eigentlich auf dem Papier würde ich sagen, ist es eher ein Unentschieden. Wir haben beide unterschiedliche, und das ist auch interessant, wir haben beide unterschiedliche Siegbedingungen zur gleichen Zeit erfüllt. Das sagt auch einiges über das Spiel aus. Und dann habe ich gewonnen, weil ich mehr nicht verschmutztes Land hatte. Ja, aber war eine sehr spannende Partie und ich finde es erstaunlich, wie ausgeglichen die Partien hier sind. Das habe ich zum Beispiel bei Roads and Boats gar nicht. Da habe ich bisher immer nur Haushof verloren.
Ja, stimmt.
Ja, vielleicht morgen dann nicht. Wer weiß.
Mal gucken.
Antiquity, sehr spezielles Spiel, was in der Sammlung bleiben darf und was zu einer Zeit rausgeholt wird, wenn man ein bisschen Frusttoleranz mit sich bringt und wo man einfach Lust hat, das aus dem Regal zu holen. Und ich bin mir ziemlich sicher, irgendwie wird da der Moment kommen, wo ich dann denke, ja, jetzt eine Runde Antiquity. Und du musst dann leider mitziehen.
Das kann gut sein.
Aber es ist wirklich ein Spiel, was ich eher zu zweit empfehlen würde, weil man sonst, glaube ich, auch wieder, also man macht vieles auch wieder parallel wie in anderen Spielen, aber dadurch, dass es nicht so konfrontativ ist, funktioniert es sehr gut zu zweit. Es ist nicht solitär
es
komplett.
Es ist konfrontativ.
Ja, aber nicht so crazy konfrontativ.
Doch, schon, weil wir relativ schnell dazu gezwungen werden, in dieselben Bereiche zu gehen.
Ja, ja, aber das ist, macht das Spiel ja sehr gut, weil zu dritt hast du einfach mehr Platz. Also die Konfrontation bleibt die gleiche, ob du zu zweit oder zu dritt spielst.
Ja, das ja. stimmt. Das stimmt.
Oder eine ähnliche zumindest. Im Gegensatz jetzt zu Indonesia beispielsweise, wo es sich zu dritt oder zu viert komplett unterschiedlich spielt. Ja, sehr interessantes Spiel. Mir hat es gefallen. Simone ist ein bisschen von der Stimmung des Spiels erschlagen, würde ich sagen, ne?
Ja, ja, das kann man so sagen.
Aber du kannst trotzdem, glaube ich, auch anerkennen, dass es ein ganz besonderes Spiel ist, weil es so ist wie kein anderes.
Es ist ein ungewöhnliches Spiel. Ja.
Gut, dann haben wir noch ein Spiel für heute auf dem Programm. Und das ist jetzt wieder was völlig anderes. Wer jetzt sagt, ich habe jetzt genug Stress im... eigentlich hat es was gemein mit Antiquity, weil es ist auch purer Stress, würde ich sagen.
Ja, nur aber auf in einem eine andere Sinne. Art und Weise, denn hier ist es ja. Zeitstress.
Genau, es geht um Firefighters on Duty. Das ist das Spiel, was Konstantinos Kokinis und Sotirios Tsantilas zusammen designt haben. Das ist auch das Designer-Team, was zum Beispiel für Project Elite verantwortlich war. Und das Ganze ist auch bei dem Verlag Atypia Games rausgekommen, die ja auch nicht nur für Project Elite, sondern auch für Kitchen Rush und Rush MD zum Beispiel zuständig waren. Und Firefighters on Duty könnte man auch als ja, inoffiziellen Nachfolger dieser Titel irgendwie sehen, denn es ist ebenfalls ein echtzeitkooperatives Spiel, bei dem wir ganz viel würfeln und 2 Minuten Zeit haben, um möglichst viele Probleme zu lösen und dem Endziel irgendwie ein Stück näher zu kommen, Simone.
Ja, und wir sind Feuerwehrmänner. Ne?
Oder Frauen.
Oder Frauen. Wir spielen die Feuerwehr und wir haben ein Szenario mit einer, ja, mit einer Stadt aufgebaut. Da ist schon alles, ja, alles irgendwie so ein bisschen entgleist. Verschiedene Gebäude brennen, da gibt es schon Zivilisten, die gefangen sind in den Trümmern oder zwischen den Flammen. Es gibt bereits Verletzte und wir müssen jetzt ausrücken und Feuer löschen, die Zivilisten retten, die Verletzten ins Krankenhaus bringen, gucken, dass dabei nichts explodiert, sich das Feuer nicht weiter ausbreitet und wir müssen noch Notrufe beantworten, rechtzeitig. Ja, und das alles in 2-minütigen Runden, in ja. Echtzeit.
Und wenn wir das nicht schaffen, in 2 Minuten die Feuer zu löschen, breiten die sich danach aus.
Genau, die werden schlimmer, die breiten sich aus. Wenn da noch so ein Gasflasche, dann explodiert das Ganze. Oder es breitet sich noch weiter aus. Und ja, es ist sehr, sehr stressig. Wir haben immer 2 Minuten. In den 2 Minuten dürfen wir unsere beiden Würfel so häufig werfen, wie wir möchten. Und je nachdem, was wir würfeln, dürfen wir entweder Feuerwehrwägen oder den Krankenwagen oder das Auto mit Wassernachschub quasi bewegen. Wir dürfen Wasser in den Vorrat hinzufügen oder wir dürfen unsere Feuerwehrleute bewegen. Gemeinsam mit einem Schlauch oder mit einer Axt. Den Schlauch brauchen wir natürlich, um Feuer zu löschen. Die Axt brauchen wir, um Trümmer zu beseitigen. Und es gibt noch das Zahnrad, damit aktivieren wir verschiedene Dinge. Und insbesondere eben unseren Löschschlauch. Und wenn wir dann auf einem Feld stehen, auf einem Gebäude, das brennt, und wir das Zahnrad würfeln und wir haben da einen Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau mit Löschschlauch und genügend Wasser, dann dürfen wir Wasser würfeln.
Genügend Wasser, nicht nur genügend Wasser, sondern auch eine Verbindung zu dem Löschfahrzeug logischerweise.
Genau, genau. Und man muss sehr viel beachten, man merkt das schon. Und ja, wenn wir dann eben löschen wollen, dann würfeln wir die kleinen Wasserwürfel. Das sind auch so ganz normale sechsseitige Würfel mit 1 bis 6
drauf. Ganz normal
würde
ich sie nicht bezeichnen. Die sind ja ultra winzig.
Ja, die sind super winzig und sie sind blau.
Wie so eine Erbse, so groß sind die.
Ja, ja, stimmt. Und ja, je nachdem, was für eine Art Gebäude das ist, ist das Feuer mehr oder weniger schwierig zu löschen. Meistens müssen wir mindestens eine 3 würfeln. Und wenn wir das Wasser gewürfelt haben, ist es weg. Finde ich auf jeden Fall eine super interessante Mechanik.
Die ist sehr gut, weil du ja abschätzen musst, wie viele Würfel könnte ich brauchen, um alles Feuer zu löschen. Weil wenn du 3 Flammen hast und du 3-mal dann die 4 würfelst beispielsweise, hast du auch alles Feuer gelöscht. Würfelst du dann aber nur eine 4, kannst du nur ein Feuer entfernen und musst schon wieder ein Zahnrad würfeln und wieder. Ne?
Nee, ich glaube, du darfst dann schon wieder Wasser nehmen.
Ah, okay.
Ich glaube,
dann habe ich heute es mir schwerer gemacht.
Muss ich nochmal nachgucken.
Ja,
ich meine, du darfst dir Wasser nachnehmen.
Ja, auf jeden Fall geht es auch viel um Abwägen. Wir müssen uns vorher natürlich besprechen, bevor die Echtzeit losgeht. Du kümmerst dich um das Feuer. Kannst du es irgendwie noch schaffen, den Wagen dahin zu fahren? Dann gehe ich hier rein, ich mache da die Trümmer. Okay, du gehst da hinten hin und empfängst schon mal den Notruf, weil es gibt auch Notrufe, die wir dann in einer bestimmten Runde irgendwie versuchen zu erfüllen. Und je früher wir das machen, desto geringer ist die Auswirkung oder die Schwierigkeit,
das Problem.
Ja, es ist ein richtig krasser Koop-Spaß, der mich komplett gepackt hat. Wir hatten es ja vor 2 Jahren auf der Messe angezockt.
Ja, das ist ja auch so eine Kickstarter-Geschichte wieder.
Das ist eine Kickstarter-Geschichte, wo wir eigentlich dachten, wir kriegen es ein Jahr früher bei der Messe, aber haben wir nicht bekommen. Und jetzt bin ich aber froh, dass wir es haben. Es ähnelt schon auch ein bisschen Project Elite, auch mehr als jetzt ein Kitchen Rush beispielsweise, würde ich sagen. Aber es macht vieles besser, weil wir viele Sachen auf einmal machen müssen. Wir müssen nicht irgendwie nur Monster schnetzen, sondern wir müssen auch uns um verschiedene Probleme kümmern. Wir haben eine große Übersichtlichkeit, auch wenn viele vielleicht sagen würden, die Map sieht ein bisschen, aus. Würde ich sagen, die ist sehr, sehr funktional. Also ich kann auf einen Blick immer alles überblicken. Die ist sehr gut aufgebaut. Die Ikonografie ist richtig gut. Es gibt Unterschiede auch in der Schwierigkeit, obwohl wir das gleiche Szenario spielen, je nachdem, was passiert. Ja, also manchmal explodiert auch irgendwie was, weil wir es nicht gelöscht bekommen haben und plötzlich wird das ganze Szenario viel schwerer. Heute hatten wir es zum Beispiel viel zu leicht, würde ich sagen.
Viel zu leicht nicht. Du hast schon gesagt,
nicht,
es war knapp.
Es war überhaupt gar nicht knapp.
Ja, aber das hast du vorhin gesagt. Da
es fühlte
gesagt,
sich
das
so
war
an, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, es fühlte sich so an. Also
okay. Du
fühlst dich nachher so, als wärst du der King, weil du das Feuer gelöscht hast. Auf jeden Fall. Aber die Schwierigkeit zieht noch an. Wir sind jetzt bei Stufe 2 von 5. Wir haben auch schon mal auf der ersten verloren, weil wir uns eben falsch besprochen haben. Dann lernt man daraus und sagt man, okay, wir fangen jetzt nochmal neu an. Wir müssen das hier ganz anders aufziehen. Das Schöne ist, dass das Ganze super modular aufgebaut ist. Das war ja auch das, was wir bei Project Elite bei dem Base Game so ein bisschen bemängelt hatten, dass es eben nur 2 Maps gibt. Hier ist es wirklich so, wir haben ein ganzes Szenariobuch, je nachdem, wie viele Mitspieler am Tisch sitzen oder Mitspielerinnen. Und wir können dann tatsächlich die Stadt auch modular aufbauen. Und das macht es teilweise natürlich auch viel schwerer oder viel leichter, je nachdem, wie die Plättchen liegen. Ich habe das Gefühl, der Umfang ist echt happig. Da ist echt viel drin. Gerade wenn ich mir anschaue, dass ich noch eine Erweiterung habe, die das Spiel noch schwerer machen soll, dann denke ich mir so, okay. Aber mir hat es echt gut gefallen.
Ja, mir gefällt es auch echt gut. Ich fand es auch damals schon cool, als wir das auf der Messe eben zu viert gespielt haben. Und würde es auch wirklich gerne nochmal zu viert probieren.
Ja.
Wie es dann ist. Also es gibt ja auch für 2, 3 und 4 Spieler eben Szenarien. Und da bin ich auch mal gespannt, was die Erweiterungen bringen.
Ja.
Also mir hat es gut gefallen. Ich muss sagen, ich fand es heute sehr, sehr stressig. Mich hat es wirklich sehr gestresst.
Es ist Stressspiel, ja.
Aber wenn man damit klarkommt, und das wird man ja wissen, ob man solche Spiele mag oder nicht. Ihr habt bestimmt schon mal ein Echtzeitspiel ausprobiert. Und grundsätzlich mag ich das ja.
Ja.
Ich habe auch heute schon wieder gesagt, so wie bei den letzten Malen, ich würde auch wirklich gerne nochmal hier Rush MD spielen, weil wir das nie ganz gespielt haben. Ja, aber ich mag es. Ich bin froh, dass wir es jetzt haben.
Ja, ich finde auch. Das ist so ein Spiel, das werden wir alle paar Monate mal auf ein Regal holen, wenn wir so sagen, okay, jetzt Echtzeit, jetzt muss es da rund gehen. Und da finde ich es auch echt gut, weil man eben auch zu zweit das sehr gut Koop spielen kann. Ja, ist ein rundes Ding. Also ich finde, da merkt man, da wurden sich gute Gedanken gemacht. Ich finde es auch haptisch sehr ansprechend, weil man diese kleinen Wasserwürfel hat. Das macht irgendwie dann auch Spaß, Das Wasser zu löschen. Es ist irgendwie ein schönes Gefühl, dann irgendwie diese kleinen Wasserwürfel zu würfeln. Und ja, da gibt es, glaube ich, noch genug Möglichkeiten, das Spiel deutlich schwerer zu machen. Und da bin ich auch gespannt drauf.
Auf jeden Fall.
Ja, wenn euch das alles gefallen hat oder eben auch nicht, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinhören würdet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch schon jetzt bei Instagram vorbeischauen und da mal auf Folgen klicken. Denn da lade ich immer montagsabends schon quasi die Folgenbeschreibung und auch die Bilder hoch, die von den Spielen, die wir in der Folge am Dienstag besprechen. Und da könnt ihr euch schon ein bisschen spoilern, wenn ihr wollt. Und ansonsten könnt ihr uns da auch gerne eine Nachricht schreiben, genauso wie über die E-Mail. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen bei eurem Podcast-Dienst des Vertrauens.
Auf jeden Fall.
Und würden sagen, spielt was Schönes und wir hören uns sonst in der nächsten Woche wieder.
Bis dahin.
Ciao. Tschüss.